Frau Kaiser-Haas, auf Ihren Schultern liegt ein berühmter Name, der allerdings nicht sichtbar und hörbar ist. Es ist Karl Leisner, der im vergangenen Jahrhundert als Märtyrer unter den Folgen des Naziregimes den Tod fand. Sie sind seine Nichte. Was bedeutet für Sie persönlich das Vermächtnis Karl Leisners?
Ja, Karl Leisner ist für mich ein ganz besonderer Onkel. Meine Mutter ist seine jüngste Schwester und von daher bin ich von Kind an mit ihm vertraut gewesen, obwohl er gar nicht gelebt hat. Und einen seligen Onkel in der Familie zu haben, hat schon eine große Bedeutung für mich. Vor allen Dingen auch seine Lebens- und Leidensgeschichte, die mich doch sehr bewegt und die mir wichtig ist, dass viele Menschen sie kennen.
Es erfordert besonderen Mut, in einem politischen System wie dem Naziregime sich standhaft zum katholischen Glauben zu bekennen. Seit dem Ende der Schreckenszeit ist dieser Mut nicht mehr erforderlich. Viele Menschen meinen, auch ohne Gott und Glauben gut durchs Leben zu kommen. Kam für Sie und für Ihre Familie eine Abwendung vom Glauben nie in Frage?
Ja, den Glauben, den katholischen Glauben habe ich durch meine Eltern kennengelernt und ich habe ihn immer zu schätzen gewusst und auch in der Regel gut zu leben gewusst. Heute spielt rückblickend mein Onkel schon eine bedeutende Rolle, weil er für mich ein Vorbild ist, was man aus seinem Glauben alles machen kann. Er hat ihn in seiner Familie durch seine Eltern kennengelernt. Selbstverständlich war der Sonntagsgottesdienst oder das Gebet vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen. Sie sind nach Kevela gewallfahrtet schon mit den Kindern.
Ja, vielleicht erzählen Sie unseren Hörern an dieser Stelle überhaupt ein wenig über Karl Leisner, über sein Wesen, seinen Lebensweg, ja, und auch über seine Berufung dann noch.
Ja, Karl Leisner war der erstgeborene Sohn von Amalie und Wilhelm Leisner. Er wurde ja 1915 in Rees am Niederrhein geboren und wuchs aber in Kleve auf. Er hatte 4 Geschwister, einen jüngeren Bruder Wilhelm und 3 Schwestern Maria, Paula und Elisabeth. Es war eine sehr nette Familie und war immer herzlich willkommen als Besucher. Und alle sind sehr musikalisch, alle spielten mindestens 2 Instrumente. Es wurde dort immer gesungen. Ja, und Karl Leisner, so berichtete meine Mutter, brauchte viel Freiheit in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Er hatte in der Familie einfach die Chance, sich als Persönlichkeit gut zu entwickeln. Als Mensch, aber auch als Glaubender und auch als Wissender, als Schüler. Er studierte schließlich Theologie in Münster und in Freiburg. Aber schließlich wurde er 1939 von Bischof Graf von Galen zum Diakon in Münster im Paulusdom geweiht. Er musste eine Kur in St. Blasien im Schwarzwald antreten und am 9. November 1939, nachdem das Attentat am Tag zuvor im Bürgerbräukeller auf Hitler verübt wurde, war er um 6 Uhr im Gottesdienst. Er hatte Harmonium gespielt, kam in sein Zimmer zurück und hörte im Radio, dass das Attentat misslungen sei. Und schließlich kam ein Zimmernachbar zu ihm oder sie trafen sich auf dem Balkon und sprachen darüber und Karl äußerte, schade, dass er nicht dabei gewesen ist. Und schließlich wurde er an dem Tag angezeigt und damit nahm sein Leben eine radikale Wendung ein, denn er wurde noch an demselben Tag verhaftet, kam ins Gefängnis Freiburg, kurze Zeit später ins Gefängnis Mannheim und schließlich ins Gefängnis Mannheim und ins Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau. 1944 wurde ein Bischof eingeliefert ins KZ. Und dann kam sehr schnell die Idee auf, ob Karl Leisner nicht zum Priester geweiht wurde. Schließlich willigte der Bischof ein und so wurde Karl am dritten Adventssonntag, dem Sonntag Gaudete, zum Priester geweiht. Pfarrer Scheipers, der mit dabei war, und Pfarrer Sonnenschein, die ich noch persönlich kennengelernt habe, haben immer gesagt, das wäre das Größte im KZ gewesen, dass den KZ-Häftlingen diese Feiern eben so viel Mut und Hoffnung gegeben hätte, wo es schon so ausweglos für sie war.
Und es war ihm leider ja nicht mehr gegönnt, eigentlich sein geistliches Wirken auszuleben, obwohl er die Priesterweihe ja Gott sei Dank dann doch noch erhalten hat. Ja, es ist dann doch ein großes Geschenk gewesen. Ein großer Schatz sind seine Tagebücher, die er über sein Leben akribisch verfasst hat. Mit diesen Tagebüchern hinterließ er natürlich eine Lebenschronik, wie sie nur selten zu finden ist. Ein ganz eigenes Buch wurde seinerzeit nur über das letzte Tagebuch herausgegeben. Da ist insbesondere sein letzter Satz vor seinem Tod von großer Bedeutung: Segne auch, Höchster, meine Feinde.
Ja. An dem Satz sieht man, wie er im Laufe seines Lebens, insbesondere als Häftling, gereift ist, als Persönlichkeit, aber auch sein Glaubenszeugnis. Er stirbt in Frieden und Versöhnung im Glauben an die Liebe Gottes und in der Hoffnung auf die Auferstehung. Aber zurück zu den Tagebüchern. Es ist wirklich ein Schatz. Also ich lerne meinen Onkel dadurch immer besser kennen und glaube auch, da ich ja nun die ganzen Verwandten aus seiner Generation kenne, das einzuschätzen, genau wie er das geschrieben hat. Also diese frohe Grundstimmung dabei, auch Glauben wurde nicht zur Last, Glauben wurde zur Freude in der Familie als auch später im KZ.
Die Seligsprechung fand im Jahre 1996 in Berlin durch Papst Johannes Paul II. Statt. Nun streben sie ein Heiligsprechungsverfahren an. So ein Heiligsprechungsverfahren ist an strenge Auflagen und Beweise gebunden. Wie kam es dazu und wie weit ist das Verfahren mittlerweile fortgeschritten?
Ja, das Verfahren wurde am 10. April 2007 eröffnet. Aber ein Heiliger entsteht nicht so einfach und wichtig ist seine Verehrung. Die spielt eine ganz große Rolle, dass Karl Leisner wie andere Heilige eben für die Menschen eine große Bedeutung gewinnt und dass die Menschen auf die Fürsprache von Karl Leisner beten und ihre Anliegen ihm anvertrauen und hoffen, dass er ihnen hilft, sie unterstützt in ihrem Gebet.
Dazu haben ja auch Sie, Frau Kaiser-Haas, unter anderem eine eigene Novene verfasst, die alleine oder in Gemeinschaft gebetet werden kann. Was ist das Besondere an Ihrer Novene und wo kann man sie erwerben?
Ja, eine Novene ist ein 9-Tage-Gebet und die Bitte, eine Novene zu schreiben, wurde immer wieder an mich herangetragen. Und zwar finde ich wichtig, dass Menschen heute auch noch wissen, dass es diese Gebetsform gibt und dass sie gebetet werden kann an jedem Tag. Und für mich war es eine schöne Gelegenheit, Karl Leisner als starke Persönlichkeit vorzustellen. Ja, jeder Mensch ist ja dazu berufen, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Wir wissen alle, wie schwer das ist. Und von daher erinnert uns diese Novene ein wenig dabei, auch über uns selber nachzudenken. Auf dem Weg zur Heiligkeit ist der Untertitel der Novene. Und vielleicht unterstützt sie uns bei dem Anliegen.
Karl Leisner war seinerzeit besonders aktiv in der Jugendarbeit. Wodurch kann die Biografie von Karl Leisner denn heute noch die jungen Menschen beeindrucken?
Ja, junge Menschen interessieren sich sehr für ihn. Und zwar, sie haben ihre eigenen Fragen. Wie ist er mit seinen Eltern umgegangen? Wie waren seine Eltern zu ihm? Wie konnte er überhaupt so an Gott glauben, wo er Häftling war in 2 Gefängnissen und 2 Konzentrationslagern? Wie kommen seine Zitate, die von großer Bedeutung sind, zustande?
Frau Kaiser-Haas, Sie wünschen sich, dass die Schulen in der Religionspädagogik das Augenmerk mehr auf Heilige und Glaubenszeugen richtet. Sie sind selber Pädagogin und verfügen über einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit jungen Menschen. Sind die Schüler offen und begeisterungsfähig für Märtyrer? Und wenn ja, was könnte Ihrer Meinung nach die jungen Menschen besonders ansprechen?
Ja, in Schulen gehe ich besonders gerne, da meine Erfahrung die ist, dass Kinder sich für Karl Leisner interessieren, sei es die Grundschule oder sei es die weiterführende Schule. Als Lehrerin habe ich in jeder Klasse über Karl Leisner erzählt. Jedes Kind, das in meinem Religionsunterricht war, hat Karl Leisner kennengelernt und die Kinder haben sich sehr interessiert. Heute ist es eben viel leichter, da es Trailer gibt, da es den Film gibt, da es PowerPoint gibt, sodass man die Bilder aus seiner Jugend zeigen kann, die Schüler sehr interessieren, wie sahen seine Eltern aus, wie sah Karl Leisner als Baby aus, was haben seine Eltern gemacht, wie waren die Eltern überhaupt. Und das ist ja für die Schüler interessant.
Gibt es ein eigenes Lehrkonzept?
Also wichtig ist, dass man nicht einfach Schülern vorschreibt, so heute steht Karl Leisner an. Das muss schon in einem Konzept sein, wo es um starke Persönlichkeiten sein. Das kann Coco Chanel sein, das kann Konrad Adenauer, das kann Edith Stein sein und dazu gehört auch Karl Leisner. Es muss möglichst offen sein. Also das heißt, es geht um interessengeleitetes Lernen. Die Kinder haben die Chance, eine Person auszuwählen und eben zu begründen, warum die sie anspricht. Und wichtig ist auch, dass die Kinder nicht nur sprechen, sondern dass sie Hausaufgaben machen. Und das ist mir eben wichtig. Diese Hausaufgaben stelle ich, bevor ich in die Schulen gehe, per Mail über die Lehrerin. Und da kann man zum Beispiel Spuren einer Biografie mit Fotografien, der Biografie mit Fotografien, Tagebucheintragungen, Briefen, Objekten machen. Man kann einen Museumskoffer erstellen, ein Museum in Kleinen über Karl Leisner oder einen Kurzvortrag oder man kann ein Gebet formulieren, ein Rätsel oder Gedicht erstellen, ein Portfolio von Karl Leisner. Das Konzept steht noch nicht endgültig, aber bis jetzt bin ich schon ganz zufrieden damit, was es so gibt.
Ja, es hört sich sehr intensiv an und vielleicht ist das auch ein Weg, den Glauben wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.